Und ich finde, da steckt ganz viel dahinter, dass man ehrlich zu sich selber ist und dann aber auch traut, nicht nur ehrlich zu sich selber zu sein, sondern das Ganze auch auszuleben, also danach zu leben. Was will ich eigentlich machen? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Vertrete ich die Werte richtig? Und auch für sich selber einzustehen, wenn man Ungerechtigkeit erfährt oder sich einfach nicht fair behandelt fühlt. Mhm. Und ich finde, das sind so ganz wichtige Punkte, die hinter diesem Begriff Authentizität sprechen, was für mich zum Mut zur Persönlichkeit gehört.
Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruijn mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Heute wird's persönlich. Dr. Nele Stadtbäumer ist Psychologin, Gründerin von Grievy, einer Plattform für digitale Trauerbegleitung und war früher eher, sagen wir mal, leise, schüchtern und auch zögerlich. Und heute ist sie CEO, direkt entscheidungsfreudig und ein echtes Role Model für alle, die lernen wollen, für sich selbst einzustehen. Ihre Geschichte berührt, bewegt und inspiriert vor allem auch zu echtem Mut zur Persönlichkeit. Und deswegen musste sie auch unbedingt jetzt hier in meinem Podcast zu Gast sein. Und wir sind heute nicht remote zusammengeschaltet, sondern sind hier in den tollen High-Studios in Köln-Ehrenfeld, gemeinsam an einem Ort und das ist ganz wunderbar. Und Nele, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Shirin. Ich freue mich sehr, hier zu sein, vor allen Dingen vor Ort.
Yes, mega. So, fangen wir an und das machen wir, obwohl wir jetzt nicht remote sind, ganz traditionell mit den drei Hashtags.
Sehr gerne.
Erzähl mir mal, welche drei Hashtags beschreiben dich denn am besten und warum?
Ich habe wirklich ein bisschen länger darüber nachgedacht und dachte mir, okay, welche drei Hashtags fallen mir denn jetzt einfach aus dem Bauch raus so ein, die mich gut beschreiben? Und ich glaube, das Erste, womit man mal starten könnte, ist natürlich das, was mein Berufsleben und auch generell viel meiner Zeit ausmacht. Und zwar wäre das der Hashtag #DetabooGrief. Also Enttabuisieren von Trauer, aber auch von psychischem Wohlbefinden allgemein, würde ich sagen. Das ist eins der größten Dinge, die natürlich meinen Alltag bestimmen, weil gerade in der Trauerbubble, wenn es um Verlust von geliebten Personen geht oder auch von Dingen wie Jobverlust und Co., überall da, wo Trauer auftritt, darüber wird nicht gesprochen. Das ist kein sexy Thema, über das man einfach so redet und wo ich auch immer noch wieder viel, wenn ich erzähle, was ich mache und jemanden neu kennenlerne, doch das Feedback bekomme, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, das habe ich noch nie gehört. Das könnte ich ja nicht. Das heißt, das ist so das, was meinen Alltag maßgeblich auszeichnet derzeit und auch schon seit ein paar Jahren. Denn willst du darauf eingehen?
Nee, ich will erst mal zuhören. Ich sammle.
Der zweite Hashtag? Der zweite Hashtag ist einer, der mir persönlich sehr wichtig ist und der auch gut zum Thema der Podcast-Folge passt. Und zwar ist das Authentizität. Denn das ist etwas, was mir auf dem Weg der Gründung und auch für mich als Geschäftsführerin etwas ist, was mir extrem wichtig ist. Und meine Persönlichkeit, ich immer wieder versuche, darauf mich zu beziehen, dass ich authentisch bleibe in meinem Tun und Handeln. Weil gerade in der Gründung, das ist ja schon auch eine Zeit, die sehr prägend ist, die auch nicht immer einfach ist, ist das etwas, wo man, glaube ich, leicht vom Weg abkommen kann, sich selber zu verlieren oder eben nicht authentisch zu bleiben und Dinge zu tun, weil sie irgendwie gut wären wirtschaftlich oder warum auch immer, aber einfach nicht mehr dem eigenen Sein und den eigenen Werten entsprechen. Und das ist immer etwas, was ich oft als Feedback bekommen habe, dass ich so schön authentisch bin und wo ich dann gedacht habe, bin ich das wirklich? Und dann gemerkt habe, ja, das ist etwas, was mir auch ganz wichtig ist. Und last but not least, ein Hashtag, der nach dem Tod von meinem Papa tatsächlich, seitdem 2019 mein Leben sehr prägt, ist dieses Sag nicht, wenn, dann. Das ist ein langer Hashtag, aber passt gut zu diesem einfach mal machen. Denn tatsächlich kommt der Hashtag von meiner Mama. Denn sie hat uns nach dem Tod von meinem Papa immer gesagt, wir sollen nicht, wenn, dann sagen. Also, wenn ich erstmal Urlaub habe, dann entspanne ich mich. Oder wenn ich erstmal den Doktor fertig habe, dann fange ich an, was zu gründen. Sondern einfach tun und nicht auf den irgendwann auf das Wenn warten. Und das ist etwas, das gebe ich immer gerne mit, weil ich glaube, da können viele Menschen sich eine Scheibe von abschneiden. Und
ich
danach,
auch.
Ja? Hast du direkt eine Situation im Kopf?
Ja.
muss sie auch nicht teilen.
Heute geht es um dich. Nein, vielleicht lasse ich das nachher nochmal droppen. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, alle von uns, ne? Ja. Ich glaube, alle warten dann, ne? Wenn ich erstmal genug Erfahrung habe, dann genau. Mache ich das. Wenn ich erstmal 200 Podcast-Folgen habe, dann schreibe ich das Buch.
Genau. Weißt
du? Warum nicht schon nach 100? Die habe ich ja schon längst im Sack. Ne?
Genau. Also, genau. Und das ist wirklich etwas, wo ich immer wieder versuche, mich zu reflektieren und danach zu leben, dass ich nicht auf dieses Wenn warte, sondern einfach mache. Und das hat mich die letzten Jahre, gerade nach dem Tod von meinem Papa, total geprägt und viele meiner Entscheidungen geprägt. Und ich denke, ich wäre nicht an dem Punkt, wo ich heute bin, wenn ich dieses Credo nicht befolgt hätte.
Ja, toll. Also, Authentizität sagt nicht, wenn dann. Und das erste war, das habe ich nicht ganz verstanden.
Die Tabu, also enttabuisieren von Trauer. Die Tabu Grief.
Die Tabu Grief.
Ein Hashtag, den wir wirklich benutzen.
Die Tabu Grief. Großartig. Das muss ich direkt aufschreiben. So, wir haben es ja eh. Also im Blogartikel wird alles von dir wird stehen, auf jeden Fall, was hier heute läuft. Und auch Power-Zitate von dir. Aber fangen wir erstmal an. Es waren ja schon ein paar dabei. Schön. Also, ich denke, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen dich noch nicht. Ich kenne deine Station auch nicht alle. Deswegen finde ich ganz spannend zu fragen. Wir wissen ja schon, du bist Co-Founderin von Grievy. Aber was hat dich denn dazu gebracht? Also im Sinne von, welche Stationen haben dich in deiner Persönlichkeit so geprägt, dass du heute auch die bist, die du bist? Hast du da mal so ein paar für uns?
Sehr gerne. Da gehören einige dazu. Ich glaube, zwei maßgeblich. Und zwar das erste ist, ich bin von Haus aus, vom Studium aus Psychologin. Und das bringt erstmal so ein bisschen dieses fachliche Know-how mit von dem, was ich heute mache. Und tatsächlich war ich habe den Bachelor gemacht, den Master gemacht und dann sogar noch die Promotion angehangen. Die Promotion war nichts. Ich dachte am Anfang immer, ich würde das gerne machen wollen, wusste aber überhaupt nicht, was dazu gehört und bin auch im Bachelor erstmal ein bisschen von der Idee wieder abgerückt, als ich die psychologische Forschung kennengelernt habe, was so Experimentalpsychologie angeht. Also wirklich, wo man mit Probanden in einem Labor sitzt und Tests mit denen macht, das war nicht so mein Ding. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich erst so, ach, der Doktor, mein Papa hatte nämlich einen Doktortitel. Ich fand das als Kind immer cool und habe dann gedacht, okay, vielleicht wird es das einfach nicht werden für mich. Und dann bin ich zum Master an die Uni in Aachen gewechselt und habe eine andere Art von psychologischer Forschung kennengelernt, nämlich die, wo man wirklich mit komplexer statistischer Methodik große Datensätze auswertet. Also man hat fertige Datensätze, in meinem Fall jetzt medizinische Datensätze von Krebspatienten und beantwortet dann einfach Fragestellungen, die interessant sind, die es so noch nicht gibt, mit eben ein bisschen komplexerer Methodik. Und das habe ich kennengelernt, das hat mir super viel Spaß gemacht. Und das heißt, ich hatte da schon so diesen fachlichen Background mit so Lebensqualitätsfragestellungen, waren es ganz viele. Und dann kam ein einschneidendes Erlebnis, nämlich 2019. Das war genau ein Monat, bevor ich eigentlich mit der Promotion starten wollte, als mein Papa ganz plötzlich verstorben ist. Und das war wirklich von jetzt auf gleich einfach zack, mit einem Anruf war mein Leben anders. Und dieses Erlebnis hat dann dazu geführt, dass ich natürlich selber erstmal in Trauer war. Es gab ganz viel, was wir regeln mussten. Wir hatten nämlich überhaupt nichts geregelt. Das hat uns komplett übermannt. Und dementsprechend war mein Jahr 2019, mein Papa ist im Januar verstorben, war dieses Jahr 2019 wirklich geprägt von ganz viel Trauer, ganz viel Organisatorischem, was danach anfällt. Ja. Und ich bin innerhalb von kurzer Zeit, musste ich plötzlich die Beerdigung für meinen Papa planen, womit ich mit damals eben 24, die ich gerade war, niemals gerechnet hätte. Und man wird sehr schnell erwachsen. Und ich war eben, ich war kurz aus Aachen vorher weggegangen, bin wieder neu nach Aachen gezogen und zur Promotion und habe dadurch relativ viele Personen neu wieder kennengelernt in der Stadt und bin immer sehr offen damit umgegangen, was mir passiert ist. Und viele Menschen haben Ähnliches erlebt, habe ich dann festgestellt. Auch in jungen Jahren, auch Menschen, wo ich teilweise Bekannte von mir, wo ich gar nicht wusste, dass sie auch einen Elternteil verloren haben, teilweise sogar beide Elternteile schon verstorben sind. Und so kam man immer darüber ins Gespräch und ich habe eben festgestellt, wie viele Menschen sich alleine mit der Trauer fühlen. Und teilweise standen Menschen mit Tränen in den Augen vor mir, konnten kaum darüber sprechen, auch wenn der Todesfall schon 10 Jahre her war. Und das war der Moment, wo ich realisiert habe, da muss sich was verändern und wir müssen in dieser Branche mehr bewegen und eine Lösung schaffen, die Menschen zusammenbringt, die dieses Gefühl von Alleinsein nehmen und einfach mal offen darüber sprechen. Und diese Idee hat mich nicht mehr losgelassen. Und was damals eine kleine, naive Idee war irgendwie, ich hätte gerne eine App für Trauernde, war es damals noch, was die Grundidee war, ist mittlerweile eben zu einem Unternehmen gewachsen, was, wie gesagt, damals nie in Planung war. Aber es hatte Potenzial und das haben wir ausgeschöpft. Und umso mehr können wir heute damit bewegen.
Wie schön, dass du aus so einer wirklich heftigen Situation und auch einer wirklich, ich weiß ja selber, ich war 28, wo mein Vater gestorben ist, da die Kraft entwickelst, etwas zu machen, was nicht nur dir hilft, sondern auch allen anderen. Also das finde ich wirklich toll, da kriege ich direkt Tränen in den Augen. Richtig schön. Nee, weil du das auch so reflektiert, ich meine, da bist du natürlich auch Psychologin, ne, und bist natürlich da auch sehr, sag ich mal, du weißt dann auch, wie du reagierst, warum du so reagierst und kannst natürlich sehr reflektiert darauf, wenn du ein reflektierter Mensch bist, als den ich dich auch einschätze, kannst du ja sehr gut darauf auch reagieren. Ne? Und das finde ich halt so toll, weil Resilienz entsteht ja nicht durch Happy Life, sondern wenn du einfach mal eine fucking Krise hast.
Ne? Absolut.
Also, und das ist eine Krise und das ist ja auch einfach ein Wendepunkt in der Geschichte deines Lebens. Ne? Ja. Und davon gibt es nicht so viele im Leben. Ne? Und das sind immer so, ich weiß nicht, alles steht Kopf. Kennst du den Film?
Oh mit ja, das ist süß.
Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, super süßer Pixar, ne? Glaube ich, Animationsfilm.
Ich glaub,
alles steht Kopf. So süß. Und da gibt es ja diese Kugeln, diese gelben Kugeln. Das sind so diese lebensentscheidenden Erinnerungen. Ne? So, und die werden ganz besonders behütet von den Emotionen. Und das ist halt eine davon.
Ne? Total.
Und das finde ich halt toll. Also wenn du dich jetzt selber beobachtest, ne, weil du hast ja dann zu dem Zeitpunkt Studium, du hast ja auch dann tatsächlich parallel zu deiner Gründung, hast du ja dann promoviert, du hast den Doktor gemacht. Holla die Waldfee.
Das war eine wilde Zeit.
Du musst es nicht nochmal machen, du hast es geschafft.
Nee, ich will es auch nicht nochmal machen. Ne? Wobei, es war eine tolle Zeit. Ja. Man muss sagen, in dem Fall war Corona, auch wenn man das so eigentlich nicht sagen sollte, aber es war schon in dem Fall gut, dass es so passiert ist, weil man natürlich ganz viel anders handhaben konnte. Also diese ganzen Online-Meetings und Co., das hat natürlich viel mehr einfach gemacht, die beiden Sachen auch zu vereinen.
Ja.
Hätte ich noch immer 9-to-5 ins Büro gehen müssen, hätte ich das so nicht vereinen können. Mhm. Das muss man fairerweise
Absolut.
Auch sagen.
Absolut. Und wenn du jetzt mal auf dich heute schaust und die Nele vor, sagen wir mal, 6 Jahren, inwiefern hast du dich verändert?
Oh, sehr, glaube ich. Sehr doll. Zum einen durch die Gründung, die prägt sehr, aber auch zum anderen durch den Tod von meinem Papa. Und es sind sowohl, würde ich sagen, Dinge, die sich sehr positiv verändert haben, aber auch Dinge, die ich gerne hätte, wie sie früher einmal waren. Mhm. Also man sollte ja eigentlich immer nach vorne schauen, aber zum Beispiel, was viele Trauernde erleben, ist diese Lebensfreude. Ich war früher total unbedarft, also ganz einfach so, ach, machen das jetzt einfach ohne großartig darüber nachzudenken, überhaupt nicht ängstlich. Und das ist etwas, das hat sich bei mir auf jeden Fall verändert. Die Lebensfreude kommt zurück, aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr so unbedarft, wie ich es einmal war, weil ich eben erlebt habe, wie das Leben einen auch einfach mal von jetzt auf gleich umhauen kann und jemanden aus dem Leben reißen kann, der einem unglaublich wichtig ist. Was auch dazu führt, dass ich natürlich ein bisschen mehr Sorgen und Ängste entwickelt habe, dass einer anderen nahestehenden Person, die ich liebe, was passiert oder auch Gefahrensituation. Ich mache ja, hatten wir heute Morgen schon kurz drüber gesprochen, auch Sportarten, die nicht ganz ungefährlich sind. Und da
das
einfach
nicht das Brett vorm Kopf, sondern unterm Fuß.
Genau, das Brett unter den Füßen mit Kitesurfen und Co. Und das sind ja Sportarten, die sind auch nicht ganz ungefährlich. Und da denke ich jetzt doch vorsichtiger, gehe ich an manche Situationen ran und denke über Situationen nach. Und gleichzeitig, was ich bei mir merke, was sich sehr schön verändert hat, ist eben diese ganze Persönlichkeit von mir, was das Unternehmerische angeht, was das Berufliche angeht, was mein Selbstbewusstsein angeht. Ich weiß noch, wenn ich jetzt an die Nele vor 6 Jahren zurückdenke, ich war selbstbewusst, aber ich habe mich doch immer mal wieder stark hinterfragt, hatte immer mal wieder so kleine mentale Krisen, wo ich dachte, oh Gott, mache ich das hier alles so richtig? Verhalte ich mich richtig und Co.? Und das habe ich heutzutage, reflektiere ich mich auch noch, aber ich bin deutlich selbstbewusster geworden. Mich kann viel weniger erschüttern. Mich bringen kleine Situationen überhaupt nicht mehr aus dem Konzept, weil man das in dieser Gründungsperiode natürlich auch lernt. Man muss irgendwie, härtet man ab auch ein bisschen dadurch. Und ja, man wird so oft ins kalte Wasser gestoßen. Man springt permanent und ständig außerhalb seiner Komfortzone. Man verlässt sie die ganze Zeit, was die Komfortzone natürlich auch immer weiter verschiebt und immer größer werden lässt. Und das ist was total Schönes, wo ich sehe, dass sich ganz, ganz viel getan hat, auch in den letzten 6 Jahren. plus das Feedback natürlich von allen Angehörigen, dass wir wirklich einen Impact schaffen, wirklich was bewegen bei Menschen, die sich in einer Situation befinden, die total aussichtslos wirkt.
Ja.
Das ist das größte Herzstück, was ich mir damals erträumt hatte, was jetzt auf jeden Fall funktioniert und klappt und der Fall ist.
Und das gibt ja auch viel Energie zurück, ne?
Absolut.
Also da musst du ja auch drauf achten, ne? Wenn du natürlich gründest oder auch dich selbstständig machst, da hast du natürlich dann auch einfach riskante Situationen. Irgendwie muss ja die Kohle reinkommen, ne? Und da musst du dann einfach ja, schauen, dass da auch Energie für dich übrig bleibt und nicht für alle anderen. Ne? Also ich meine, das kennt man auch, wenn man angestellt ist, ist egal. Ne? Also man muss immer gucken, dass die Energiebilanz am Ende irgendwie stimmt.
Ja.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass einmal das Umfeld sehr wichtig ist, in dem man sich einfach befindet. Also wird, sag ich mal, deine Leistung auch wertgeschätzt.
Ja.
Ne? In dem Fall ja, weil du kriegst Feedback, ne? Du machst Impact in dem Fall. Und auch hast du auch Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja.
Also kannst du dich als Mensch weiterentwickeln, weil ansonsten bist du halt im Ruhestand sozusagen. Übrigens, dieses Wort mag ich gar nicht.
Ruhestand?
Also Rente, Ruhestand, ich finde das furchtbar. Ruhe und Stand.
Wir sind doch alle
in der Lage zu lernen, das hört doch nie auf, ne? Anderes Thema, habe ich schon mal besprochen. Grüße an Frank Leihausen. Genau, aber das fällt mir dazu ein, wenn wir schon über Tod und Alter sprechen, gehört das irgendwie auch dazu, der Ruhestand. Spannend. Wer oder was hat dir denn geholfen, mutiger zu werden? Also gab es da, weiß ich nicht, hattest du oder hast du ein Vorbild oder hast du dich selber mit Fragen beschäftigt, die du vielleicht auch in der Psychologie irgendwie hattest? Wie hast du das gemacht oder wie machst du das bis heute?
Ja, diese Frage nach den Vorbildern, die habe ich schon ganz häufig mal gestellt bekommen.
Mhm.
Und ich muss ehrlich sagen, so ein richtiges Vorbild hatte ich leider nie.
Mhm.
Und das heißt gar nicht, dass ich kein Vorbild haben möchte, sondern ich habe mich da nie so viel mit befasst, sondern ich habe immer in meinem Umfeld direkt geguckt und fand meine Freunde und Familie immer sehr inspirierend, was sie machen und wie sie einen auch bestärken in dem, was sie tun. Und gerade meine zwei Mitgründer haben unglaublich dazu beigetragen, dass wir uns eben weiterentwickeln und wir uns gegenseitig immer reflektieren und so an einem Strang ziehen. Und das habe ich noch nie so sehr erlebt wie mit den beiden, dass man als eine Einheit durch extrem schwierige und herausfordernde Situationen auch gemeinsam geht. Und wir arbeiten jetzt seit 5 Jahren zu dritt zusammen mit Daniel und Denise, das sind meine beiden Mitgründer. Und wir haben letztens noch darüber nachgedacht, dass wir uns in der Zeit nicht einmal gestritten haben bisher. Und Streit muss ja erstmal gar nichts Schlimmes sein, aber uns ist aufgefallen, wir können unglaublich hart auch diskutieren und trotzdem haben wir immer alle drei das große Ganze vor Augen. Wir machen das hier gemeinsam und jeder muss damit happy sein und wir treffen jede Entscheidung gleichermaßen und gleichberechtigt. Und das war etwas, was mir letztens nochmal, als wir wieder in so einer strategischen Situation waren, nochmal ein bisschen über strategische Neuausrichtung viel nachgedacht haben, was mir so bewusst geworden ist, dass die beiden mich auch durch die letzten 5 Jahre total durchgetragen haben und ich deren Entwicklung so inspirierend finde, wenn ich mir anschaue, wo die beiden damals waren, die sind nämlich noch ein Stück jünger als ich, so bis wohin sie jetzt stehen und wie die sich entwickelt haben, unglaublich inspirierend,
cool.
Dass ich immer so sehr im nahen Umfeld geguckt habe. Und gerade in der Gründungswelt gibt es ganz tolle, auch gerade Frauen, die sich tummeln, da gibt es viele, die da wahnsinnig Mut zur Persönlichkeit zeigen und wirklich rausgehen mit ihren Worten, auch Kritik ernten und trotzdem weitermachen und sich nicht davon irgendwie destabilisieren lassen. Das finde ich großartig zu sehen.
Ja, vor allem, weil auch so viele Branchen ja männerdominiert sind.
Absolut.
Wobei wir ja auch bei deiner Branche wären. Hat der Doktor dich weitergebracht in der männerdominierten Welt? Erzähl mal so ein bisschen über deine Erfahrung. Also du bist jetzt eine junge Gründerin. Ich will übrigens auch noch wissen, wie du deine Mitgründer kennengelernt hast. Merken wir uns, ne? Du gehst da jetzt in die Welt der, was ist es überhaupt für eine Branche?
Bestattungsbranche,
okay.
Die Trauerbranche, könnte man auch sagen. Aber die Bestattungsbranche ist schon die große Ganze, in der wir uns
Netter
befinden.
Als Todesbranche auf jeden Fall.
Das stimmt. Ich hatte kurz überlegt, das zu sagen, das nicht. Das klingt
komisch. Ausgesprochen, okay, Mist. Aber erzähl mal, wie bist du vorgegangen? Ne? Weil erstmal hattest du ja eine App für Trauernde so im Kopf, dann bist du gestartet. Und wie hast du es im Endeffekt so groß gemacht, wie es heute ist?
Ja, beständig. Würde ich sagen, und Hartnäckigkeit. Das waren so die zwei Dinge, die, glaube ich, viele Gründer intus haben und die es auch gerade in unserer Branche sehr gebraucht hat. Und wir sind damals rausgegangen und haben tatsächlich mit dem Bundesverband für Bestattungen Kontakt aufgenommen. Und die hatten ein Event, das hieß die Total Digital. Das war eine Live-Konferenz noch. Ja, aber passt gut, weil es geht um die Digitalisierung der Bestattungsbranche. Ja,
total.
Also, korrekt. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung, muss man wirklich sagen, wo es eben genau darum geht, wie kriegt man die Bestattungsbranche dahin, ein bisschen digitaler zu werden, moderner zu werden, einfach auch ein bisschen offener mit gewissen Themen auch der Digitalisierung umzugehen. Ich kann euch nämlich sagen, das war zu dem Zeitpunkt noch nie so ganz vertreten, das Digitalisierungsthema. Da war extrem viel Angst noch davor. Also es gab auch wirklich Stimmen, die gesagt haben, Digitalisierung, das wird nichts. Wo ich dachte, naja, mit der Entwicklung, KI war mir da noch nicht so ein Thema, aber das kam schon. Habe ich gesagt, ich glaube, davor die Augen zu verschließen, ist keine gute Idee. Und in dieser Konferenz haben wir damals tatsächlich einen Digitalisierungspreis auch gewonnen, einen von dreien. Und das hat nochmal die Bekanntheit in der Branche auf jeden Fall, war so ein guter Anschub. Und wir sind dann hingegangen und sind immer auf die Messen gegangen. Es gibt vom Bestattungsverband auch unter anderem mit ausgerechnet, gibt es eine Messe, die BEFA, das ist die Bestattungsfachmesse, wirklich nur für Fachbesucher. Und wir waren da jedes Mal vertreten mit einem Stand. Und den ersten war einer der Preise, von diesem Digitalisierungspreis war der Messestand einer der Preise. Und das heißt, wir waren dann auf diesem Messestand und seitdem waren wir auf jeder BEFA zweimal im Jahr und wir waren nicht mehr wegzudenken. Und ich weiß noch, wie ganz zu Beginn Leute, mussten jeden einfach ansprechen, der an unserem Stand vorbeigegangen sind, mit den Worten, hallo, kennen Sie Greevy schon? Super unangenehm, wir haben jeden angesprochen, der bei uns vorbeiging, ob er wollte oder nicht und sind eben mit vielen so ins Gespräch gekommen und das mussten wir die ersten 2 Jahre, würde ich sagen, mussten wir das machen, wirklich so sehr proaktiv gehen. Bis es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nämlich gewechselt ist, wo Leute an unserem Stand vorbeigehen, ja natürlich kenne ich Greevy oder eben Partner, also unsere Kunden sind ja Bestattungshäuser, zu uns kommen und einfach an den Stand vorbeikommen, damit man sich persönlich sieht, schnackt. Das heißt, es hat sich total gewandelt in den Jahren. Und wären wir aber nicht einfach da geblieben und hätten einfach weitergemacht von dem, woran wir geglaubt haben und unser Geschäftsmodell natürlich auch immer weiterentwickelt mit den Bestattern, dann hätten wir es nicht gepackt, weil ganz am Anfang haben wir so viel Gegenwind bekommen und die Bestatter sind oft und die Bestatterinnen an uns vorbeigegangen und haben eben gesagt, nee, brauchen wir nicht, Trauerbegleitung, nö, das ist nicht unser Ding, Digitalisierung wollen wir nichts mit zu tun haben, wir haben das Publikum gar nicht. Und es gab die paar, die an uns geglaubt haben, mit denen wir eben starten konnten, die
doch
Zahlen,
das Daten,
Fakten. Das Publikum
haben wir gar nicht. Ja. Wir haben die ja lauter Trauernde als Kunden, weil die
Trauernde
sind ja
schon
keine Kunden mehr.
Aber klar, wenn sie älteres Publikum haben, ja, 80 klar. plus, dann sagen sie auch, die haben alle kein Smartphone und Co. Das heißt, da mussten wir Workarounds finden und deshalb sind wir ja auch nicht mehr nur eine App zur Trauerbegleitung, sondern machen ganz viel anderes. Und das war aber etwas, wir haben die paar Kunden auch hier, Shoutout wirklich an unsere ersten Kunden, die einfach an uns geglaubt haben und uns, glaube ich, einfach nett fanden als Team und die Idee irgendwie ganz cool fanden. Ob sie funktioniert oder nicht, war denen, glaube ich, egal zu dem Zeitpunkt. Aber die haben einfach an uns geglaubt und das war wirklich unser Eintritt in die Branche und dann mussten wir immer weiter verfeinern und haben einfach Hartnäckigkeit bewiesen.
Wart ihr dann auch bei den Bestattern vor Ort? Also Also die habt ihr ausschließlich immer über die Messen bekommen und dann über Empfehlungen oder wie? Weil das ist ja auch, angerufen.
Telefon. Das war der Dreh- und Angelpunkt. Wir machen Telefonakquise. Bis heute.
Und ja, aber es ist so granular, ne? Also es ist ja so auch kleinere Betriebe, ganze Monopole im Dorf auf einmal.
Total,
ne? So,
es gibt mittlerweile große Bestattungshausketten. Ja. Es sind auch Versicherungsgesellschaften, die Bestattungshäuser aufkaufen im großen Stile. Das wirkt zwar dann noch wie der Bestatter im Ort. Optik, Look ändert sich kaum, außer vielleicht die Webseite wird modernisiert, aber der Name bleibt gleich und dahinter steht eigentlich eine Bestattungskette. Das wissen viele auch nicht. Also da hat sich ganz viel getan in der Branche, aber bei uns ist das Telefon immer noch der Dreh- und Angelpunkt.
Und hattest du denn, würdest du sagen, als junge Frau mehr Probleme als jetzt im Vergleich zu Männern vielleicht?
Tatsächlich, da haben wir uns letztens auch noch mal im Team drüber unterhalten und ich glaube nicht. Ich glaube fast, dass es sogar ein Vorteil war in manchen Punkten, nicht in allen, aber in manchen Punkten. Und du hattest ja eben mit dem Doktortitel das angesprochen und das war etwas, wo ich nicht gedacht hätte, wie viel Impact dieser Doktortitel haben wird auf mein Standing in dieser Branche. Weil als ich diesen Doktortitel auf einmal tragen durfte, da musste ich überhaupt nicht mehr erklären, ob ich Ahnung davon habe, was ich tue und wie ich denn da hinkomme, sondern da hatte ich ja den Doktortitel. Dann hieß es immer, ach, Sie haben ja auch einen Doktortitel, ja, dann wissen Sie ja, wovon Sie reden. Dann glaube ich Ihnen, dass Sie das können. Das wurde wirklich mir wortwörtlich so mehrfach gesagt. Und da habe ich gedacht, wow, dass dieser eine Titel so viel ausmacht. Und gerade als wir erleben das auch bei uns jetzt im Vertrieb, dass die Frauen oft besser ankommen als die männlichen Vertriebler. Mehr Termine ausmachen, mehr Abschlüsse machen. Also das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, in unserer Branche läuft ganz viel ja auch über Beziehungsarbeit. Und es ist so nahbar. Es ist so eine kleine Branche auch irgendwie, in der wir agieren. Und da ist einmal gerade dieses Beziehungsthema ganz wichtig. Und ich glaube, da gibt es nicht, das kann man nicht flächendeckend sagen und pauschalisieren, aber ich glaube, es gibt schon einen gewissen Geschlechtereffekt in manchen Punkten und in diesem Bereich, glaube ich, gibt es einen Geschlechtereffekt. Und da hatte ich zumindest für meine Person auf jeden Fall auch dadurch Vorteile.
Ja, ja. Naja, und du bist ja auch jemand, du bist ja auch sehr nahbar, ne? Deine Stimme ist auch angenehm, ne?
Danke.
Du musst ja auch irgendwie, naja, also es ist ja auch, wenn du mit den Menschen redest, du musst auch irgendwie passen, matchen, mhm, ne, mit deiner Persönlichkeit so. Wo wir wieder zum Thema Persönlichkeit, aber vorher muss ich noch fragen, wie hast du denn deine beiden Mitgründer kennengelernt?
Das ist eine echt süße Geschichte.
Weißt du, weil ich arbeite mit vielen Startups zusammen und die suchen Co-Founder und es ist gar nicht so einfach,
das ist super schwer,
eine passende Ergänzung zu finden. Also wie hast du es gemeistert?
Ja, ja, und unsere Geschichte ist echt was ich gut als Tipp mitgeben, mhm, kann, denn es gibt damals, als wir gestartet sind und als ich Mitgründer gesucht habe, war mitten in Corona. Das, mhm, heißt, sämtliche Gründungsveranstaltungen, die viel dafür gemacht werden, auch dass man Mitgründer kennenlernt, die gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und ich bin deshalb hingegangen und habe mir überlegt, ich brauche Programmierer. Das war damals noch gar nicht als Co-Founder irgendwie gelabelt oder so. Aber ich habe damals gesagt, okay, ich brauche Programmierer, weil das Technische kann ich gar nicht umsetzen sonst. Und ich bin an die FH Aachen rangetreten und habe dort einen Professor für Wirtschaftsinformatik angeschrieben, Professor Drumm, und habe einfach gefragt, ob er jemanden zufällig kennt, der Lust auf so ein Projekt hätte nebenher. Weil ich weiß noch, als ich in der Uni war und studiert habe, ich hatte total Bock auf praxisnahe Projekte, weil die kriegt man in der Uni-Zeit sonst so selten. Und ich habe gedacht, an der FH ist deutlich praxisorientierter, vielleicht wäre das ganz cool, vielleicht findet man da jemanden. Und dann hat er gesagt, Nele, ich habe hier ein Projektseminar, passend, das startet jetzt bald, komm doch mit rein, mach das als Projekt, du kriegst ein halbes Jahr 6 Studierende an die Seite gestellt, die entwickeln das mit dir gemeinsam im ersten Prototypen und dann hast du mal so einen ersten Prototypen. Und ich so, cool.
Mega.
Und dann stand ich neben Riesenfirm quasi, daneben, habe meine kleine Idee zur App vorgestellt und gerade weil es eine App war, das andere waren eher so Plattformen, die viel entwickelt werden wollten, hat es unglaublich viel Anspruch gefunden. Ich habe mit 6 Studierenden zusammengearbeitet. Mhm. Inis und Daniel waren 2 von den 6 Studierenden. Die haben sich unglaublich rauskristallisiert. Die waren richtig mit Elan dabei, mhm, waren super motiviert. Und ich habe sie dann einfach gefragt, ob sie Lust hätten, mit mir weiter daran zu arbeiten, unwissentlich, was daraus mal irgendwann wird. Und erst danach, wir haben dann weitergearbeitet daran zusammen und danach hat das Ganze mehr Fahrt aufgenommen. Wir haben gemerkt, das hat Potenzial und dann habe ich sie gefragt, ob sie eben meine Mitgründer werden wollen und wir das gemeinsam weiter durchziehen wollen. Und das ist eine, finde ich, sehr schöne Geschichte.
Schön.
Weil man so auch natürlich antesten konnte, passen wir in unserem Arbeitsstil,
genau,
überhaupt zusammen.
Also erstmal so einen kleinen Flight, ne, miteinander, um,
ja,
dann zu gucken, bevor man sich bindet, ne?
Genau, und, ja, wir hatten damals noch gedacht, wollen wir noch wen aus dem BWL-Kontext mit reinnehmen? Mhm. Das braucht man ja auch in der Gründungskonstellation. Haben auch immer mal wieder potenzielle Mitgründer gescoutet, haben aber niemanden gefunden, wo wir wirklich gesagt haben, das matcht. Also irgendwo gab es immer irgendwas, was dann doch nicht gepasst hat, auch bei denen einfach in der Lebensplanung und Co. Es war nicht nur immer auf Persönlichkeitsebene, mhm, es waren viele super nette Menschen dabei. Und schlussendlich hat Denise aber sowieso gesagt, beide haben ja Wirtschaftsinformatik studiert, er wollte eh nie in dieser Programmierschiene bleiben, immer eher in das Business Development gehen. Zack,
zack,
waren wir komplementär aufgestellt und das war die beste Konstellation, die wir hätten treffen können.
Ja, so gut. Schön, da kommen verschiedene Persönlichkeiten zusammen. Ne? Du,
ja,
hast gesagt, dass ihr ergänzt euch super gut und das ist natürlich toll. Ne? Okay, womit wir wieder beim Thema Mut zur Persönlichkeit wären. Und natürlich muss ich dich auch fragen, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Also was macht das für dich aus?
Ja, ich würde sagen, da spielt dieser Hashtag, den ich eben genannt habe, viel mit rein, nämlich sich selber gegenüber authentisch sein und anderen Menschen gegenüber authentisch sein. Und ich finde, da steckt ganz viel dahinter, dass man ehrlich zu sich selber ist und dann aber auch traut, nicht nur ehrlich zu sich selber zu sein, sondern das Ganze auch auszuleben, also danach zu leben. Was will ich eigentlich machen? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Vertrete ich die Werte richtig? Und auch für sich selber einzustehen, wenn man Ungerechtigkeit erfährt oder sich einfach nicht fair behandelt fühlt. Mhm. Und ich finde, das sind so ganz wichtige Punkte, die hinter diesem Begriff Authentizität sprechen, was für mich zum Mut zur Persönlichkeit gehört.
Ja, ja, schön. Ja, vor allem auch dieses sich selbst gegenüber ehrlich sein. Ich,
ja,
glaube, das ist auch total wichtig. Ne? Also auch immer mal wieder so ein Check-in zu machen.
Genau.
Und zu fragen, passt das eigentlich noch zu dem, wofür ich angetreten bin?
Ja.
Ne? Machst du das auch für dich? Also machst du so regelmäßig mit dir mal so ein Selbstgespräch? Ich wollte nur sagen, Familiengericht.
Ja, das ist hier ein guter Anstoß, muss ich fairerweise sagen, weil mir ist letztens aufgefallen, ich habe das viel zu wenig dieses Jahr gemacht. Mhm. Und auch ehrlicherweise Ende letzten Jahres habe ich es deutlich mehr gemacht. Und jetzt dieses Jahr ist so ein bisschen flöten gegangen, fairerweise. Mhm. Ich bin umgezogen, bin immer noch mitten im Umzug. Das ist irgendwie ein sehr holpriger Umzug, weil viel in dieser Kernsanierten-Wohnung nicht funktioniert, was eigentlich funktionieren sollte. Gleichzeitig war in der Gründung also extrem viel bei Greevy los, was sich entwickelt hat. Auch strategisch wird gerade viel umgeschiftet. Und das heißt, es war an allen Ecken und Enden waren so viel los. Es kamen noch private Projekte irgendwie on top, auf die ich total Lust hatte, wo ich immer noch nicht richtig zugekommen bin. Und ich dachte mir so, ich muss das mal öfter machen, weil ich merke, ich neige dazu, dann doch erst so ein bisschen zu spät zu merken, oh, ich habe mich ein bisschen verloren. Mhm. So, wo stehe ich eigentlich gerade? Hoppala. Mhm. So. Und dann erstmal ganz viel zu machen. Ich glaube, dieses einfach mal machen, ne? Einfach drauf los, rein, ist ja schön und gut, das ist auch sehr wichtig. Mhm. Aber irgendwann sollte man eben auch diesen Check-in machen und sich mal wieder hinterfragen, so läuft das alles noch in die richtigen Bahnen. Und das habe ich aber letztens gemacht und mache das jetzt auch regelmäßig weiter. Und das tut einfach gut.
Ja.
Also sind wir doch mal ehrlich.
Ja.
Ich glaube, jedem von uns tut das gut, sich immer mal wieder mal kurz hinzusetzen und einfach mal zu fragen, wo stehe ich eigentlich gerade und mache ich auch das, was zu dem passt, wo ich hin will.
Weil man spürt ja schon so ein bisschen immer so eine Magengrube, ne? Wenn man irgendwie was anpackt, eine Aufgabe oder einen Termin oder so, irgendwas stimmt nicht, ne? Und das ist schon immer eigentlich ein ganz gutes Indiz, da mal näher reinzuhören, ne? Und
total.
Ich muss sagen, bei mir hat es auch wirklich geholfen, dass ich mich natürlich auch mit den Werten mal beschäftigt habe, ne? Und natürlich gibt es 1000 Werte, wo ich sagen würde, ist mir wichtig, ne? Aber ich habe mich einfach mal bevor ich selbstständig wurde, also 9 Jahre ist es jetzt her, habe ich mich entschieden für 3 Werte plus 2 Bonuswerte.
Verrätst du uns die?
Ja, oh Gott, okay, pass auf. Also Authentizität, schön, Empathie und Wertschätzung. Das waren die ersten 3, also die wichtigsten für mich. Und die sind auch wirklich mein Anker sozusagen, egal wie ich ein Angebot schreibe, wie ich eine Rechnung schreibe, wie ich eine E-Mail schreibe. Ich gucke immer, ob das passt. Und das mache ich wirklich. Also mittlerweile ist es wie Autofahren, da brauchst du gar nicht mehr irgendwie drauf zu achten. Ne? Oder auch wenn du deine Tasche packst und so, Schlüssel, Handy, Portemonnaie, ne? Irgendwie ist das automatisch irgendwie mit drin. Aber das ist mir wichtig. Und Neugierde und Humor sind die beiden Plus.
Sehr sympathische Werte.
Genau. Also natürlich, weißt du, man hätte 1000 mehr Werte nehmen können. Ne? Also wenn man dann so eine Tabelle vor sich hat, ihr könnt ja mal einfach so eine Wertetabelle im Internet einfach mal runterladen für euch und wirklich mal reingehen. Also ich habe lang gebraucht, ne? Weil ich hatte dann irgendwie 20 Werte, die ich umkringelt hatte. Und das kann nicht sein. Ne? So. Und Freiheit war mir auch noch wichtig und Autonomie. Ne? So. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn ich Neugierde, dann ist ja irgendwie immer Abenteuer im Spiel. Abenteuer ist auch ein Wert. So, ne? Aber ich gehe halt regelmäßig in Freizeitparks, ne? Und dachte, ja, okay, Neugierde passt da auch wieder. Ne? Also man muss irgendwie für sich finden, was so ein Kompass sein kann. Und tatsächlich bin ich mit denen ganz happy. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann passt das ja auch sehr, sehr gut, wie ich jedes Podcastgespräch führe zum Beispiel. Oder warum dieses Thema Mut zur Persönlichkeit entstanden ist. Ne? Also das ist im Endeffekt ja das i-Tüpfelchen an den Werten. Ne? Also es ist nichts Neues erfunden. Und ich finde das für mich auch immer, weil ich auch so viel tue, wie du ja auch, wenn man so einen roten Faden für sich hat,
genau,
irgendwann. Und das ist dann der Faden. Und der bleibt es auch. Und die Ausprägung, also wie du es auslebst, das kann ja immer variieren. Aber dass du einmal so ein Grundgerüst hast, weißt du, wie so ein Fundament, mit dem du dann arbeiten kannst oder dich auch freuen kannst, whatever, ne, egal. Oder mit wem du befreundet bist, ist auch so ein Ding. Ne?
Ja.
Also da fallen dann halt einfach Menschen auch raus, die dich nicht wertschätzen oder dann halt eben auch nur Energieräuber sind. Ne? Also das ist schon wichtig. Hast du denn auch für dich Werte? Jetzt überlegst du schon. Ich will dich gar nicht, sonst nimm das mal mit für dich als Impuls. Aber vielleicht hast du ja auch welche, mit denen du schon spielst.
Ja, tatsächlich sind meine Werte sehr ähnlich zu deinen auch so ein bisschen. Mhm. Ich habe nämlich so meine Grundwerte, würde ich sagen, sind einmal Authentizität, Empathie und Drive. Mhm. Mir ist auch so ein Drive extrem wichtig.
Ja.
Und Empathie finde ich auch ganz wichtig. Das bestimmt ja auch Greevy. Also das bestimmt ja auch das Kerngeschäft, was wir tun. Und eben die Authentizität, habe ich ja eben schon gesagt.
Ja.
Also das sind so die 3 Sachen, die mir ganz wichtig sind und wo ich auch merke, dass ich Personen unglaublich inspirierend und interessant finde, wenn die auch diese Werte leben, ist mir aufgefallen. Und gleichzeitig habe ich für mich aber auch privat gemerkt, dass so auch Thema Resilienz, Entspannung noch ganz wichtige Punkte sind, die jetzt mehr on top kommen. Weil in der Anfangszeit der Gründung und am Ende vom Doktor, sind wir ehrlich, das war anstrengend, das war stressig. Da gab es wenig Zeit für Entspannung und diese Ruhephasen. Und das kann man eine Zeit lang aufrechterhalten, aber irgendwann muss man auch lernen, wieder da zurückzuholen. Das heißt, das ist so was, wo ich gerade noch nachjustiere, was da meine Werte sind und wie ich das jetzt auch die nächsten Jahre leben will, dass ich auch gesund natürlich da durchkomme, die Freundschaften pflege, die Familie pflege und so weiter. Was in der Zeit der Gründung zu Beginn einfach ein bisschen zu kurz gekommen ist.
Das sind ja dann immer so Phasen im Leben, da ist dann halt einfach in dem Fall Full Drive, ne?
Voll.
Also und das ist dann auch okay, ne? Wenn dann irgendwie auch wieder die Perspektive ist, jetzt kann ich mal eben nicht abschalten, sondern umschalten. Also abschalten ist schwierig.
Umschalten. Abschalten. Mhm. Abschalten machen wir nicht. Wir schalten um, genau.
Ne? Und dann bist du auch schnell wieder drin im Geschäft. Aber wenn du abschaltest, bist du halt schnell weg. Ne?
Ja.
Und insofern kann ich das nur wirklich jedem ans Herz legen.
Ich finde den Spruch wirklich gut.
Ist cool,
ich nehme den mit. Ja.
Ist gut, ne?
Richtig gut.
Irgendwie kommt das so mal raus dann irgendwie. Ja, ich merke es mir auch, was ich gesagt habe. Ja, manchmal muss ich das auch mal machen, ne? Ja, schön. Aber sag mal, was kann man denn von dir lernen und was lieber nicht?
Ui, das ist eine tiefe Frage.
I know.
Mm. Ja. Was kann man von mir lernen?
Mhm.
Also, jetzt muss ich was Gutes sagen. Nein, aber ich glaube, was man von mir lernen kann, ist, keine Angst zu haben und dass man aus selbst egal, wenn das Leben einen richtig umhaut, und das hat mein Leben 2019 getan, das hat mich richtig aus den Bahnen geworfen. Und ich habe mich auch danach immer mal wieder verloren, was nicht ausbleibt, wenn so ein Schicksalsschlag über einen reinspielt.
Ja.
Dass man trotzdem was bewegen kann danach und sich wiederfinden kann und das Leben wieder schön sein kann, auch wenn ein Schicksalsschlag reinknallt.
Mhm.
Und was man vielleicht besser nicht lernen sollte von mir.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Jetzt wird's ehrlich.
Gibt's da irgendwas?
Ja, definitiv.
Erzähl.
Also was ich auf jeden Fall, wozu ich neige, ist glaube ich auch sowas, wozu viele Gründe neigen, aber ist der Arbeit zu viel Stellenwert beizumessen und die eigene Leistung und den eigenen Wert sehr über Arbeit zu definieren. Kann sich ja jeder mal hinterfragen. Manche Menschen neigen, glaube ich, eher dazu als andere. Ich neige dazu und ich habe das eben über, ich arbeite unglaublich gerne und mir macht das auch richtig viel Spaß, weil ich eben immer dem gefolgt bin, worauf ich Lust hatte und nicht in irgendeinen Job gegangen bin, sondern einfach die Möglichkeiten haben sich so ergeben und ich habe sie wahrgenommen und wollte es aber dann auch. Und das macht mir also unglaublich viel Spaß, was ich tue und gleichzeitig muss ich auch lernen, mich zu entspannen. Und das ist etwas, das fällt mir nach wie vor schwer und ich lerne es immer besser, meine eigenen Grenzen auch wahrzunehmen, so Leistungsgrenzen. Und ich muss sagen, dann da ist ein großer Pluspunkt mein Partner, der ist nämlich sehr anders zu mir. Also der hat auch richtig viel Drive, aber der kann sich sehr gut entspannen und ist ein sehr ruhiger, gelassener Mensch. Und das ist ein sehr guter Gegenpol zu mir, der mir das auch wirklich zeigt, dass das geht und beibringt, dass es geht. Und das hat nochmal sehr viel dazu beigetragen, dass ich das jetzt auch in den letzten Jahren immer besser gelernt habe wieder. Ja, aber das sollte man sich nicht von mir abgucken, finde ich.
Naja, klingt aber jetzt auch nicht so dramatisch, muss ich jetzt mal sagen.
Nee, also, findest du? Nee. Es ist ja auch besser geworden.
Also, nee, vor allem, ich weiß ja, du hast es mir ja erzählt, dass du ja auch Hobbys hast. Ne?
Ach so, ja.
Die Dinger unterm Fuß, die Bretter da.
Die
mit
Surfboard.
Wakeboard und Kiteboard und Snowboard und alles, ne? Also vor allem, ich finde auch, Entspannung entsteht ja nicht nur im Nichtstun,
sondern
indem du dich einfach mal umschaltest und etwas anderes tust.
Absolut.
Also, bei mir ist es halt meine Hobby-Rockband, ne, wo ich dann auf der Bühne stehe und irgendwie rocke und wirklich laut singe.
Ne? Habe ich mir angehört, klingt gut.
Ja. Ich bin auch noch ein bisschen, stimmlich, alles gut. Aber, ne, aber das ist auch sowas. Du bist dann komplett, du kannst gar nicht über die Arbeit nachdenken.
Ja.
Ne, das mag ich auch so gerne eigentlich, wenn du so Sportkurse besuchst, weil sobald du irgendwie über die Arbeit nachdenkst, bist du raus.
Ja.
Ne, bist du raus und das ist peinlich in der Gruppe, das machst du nicht. Ne? Deswegen mag ich Sportkurse halt auch gerne. Oder auch mal Sauna oder sowas. Weißt du, so Extremsituationen, wo du einfach weißt, nein, ich muss jetzt gerade einfach nur überleben. Und das mag ich gerne und deswegen dieses, oh, ich muss jetzt endlich mal irgendwie an den Strand, um mit einem Cocktailschirmchen. Ist halt nichts für mich. Ich kann verstehen, wenn man das mag. Und früher mochte ich das auch. Aber jetzt ist es so, ich bin dann eher so in der Aktivität, entsteht dann die Entspannung, wenn ich wandere, ne, oder wenn ich dann irgendwie merke, oh, ich habe jetzt irgendwie diese Strecke gemacht, mega, ne? Mal wieder andere Momente zu haben, wo man stolz auf sich selbst ist.
Mhm. Weißt du? Ja, das verstehe ich gut. Mhm. Und für mich war es so ein Punkt, dass ich auch gelernt habe, was sind die Gegenspieler? Mhm. Also zwar quasi, was entspannt nach bestimmten Situationen. Mhm. Also wenn man, ich bin sehr viel, ich nenne das immer im Außen, also ich bin sehr viel im Kontakt mit Menschen, mit Kunden. Ich bin das Gesicht der Marke Greevy, das heißt, ich bin die Frontfrau, die davor steht, Interviews gibt, Presse macht, Vorträge hält. Und ich habe gemerkt, oft ganz zu Beginn, als wir auch mit Vertrieb angefangen haben, war ich danach immer sehr ausgelaugt und ich hatte keine Lust mehr zu reden. Mhm. Wenn dann Freunde oder Partner mich gefragt haben, so, und wie war der Tag? Ich habe richtig gemerkt, ich habe kein Bedürfnis mehr zu sprechen. Und ich kannte das nicht von mir. Mhm. Ich rede viel, ich rede gerne, ich unterhalte mich gerne. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, okay, das ist, ich brauche Entspannung, die quasi der Gegenpol ist, wo ich mal ruhig sein darf. Und das war für mich eben viel Spazierengehen in der Zeit noch, gerade auch mit Corona und Co. Das war viel Ruhe reinlassen, aber eben über Sport. Und gleichzeitig dann aber auch ein bisschen Action an manchen Stellen reinzulassen, wenn eben Greevy so ein bisschen explodiert, sage ich mal, ganz viel los ist, ganz viel Trubel, dann tut es mir eben Zeit, richtig gut Zeit auf dem Wasser zu verbringen und einfach mal richtig Action zu haben mit Kopf aus, weil ich dann eben am besten den Kopf ausschalten kann und gar nicht mehr über die Arbeit nachdenke.
Ja.
Und da habe ich auch gemerkt, diese Entspannung, was du meintest, das ist wichtig, dass man auch weiß, wann braucht man was.
Mhm.
Das finde ich extrem wichtig.
Ja, ist gut, wenn man das für sich so rausgefunden hat, ne?
Ja.
Also, und dem dann auch mal ein bisschen treu bleibt und es auch einfach mal annimmt, ne?
Ja.
Also ich finde, Power durch Pause, das ist übrigens auch ein ganz gutes Buch, finde ich extrem. Der Titel hat mich so angesprochen, das ist so richtig, weil ich bin auch jemand, ich höre nie auf.
Mhm.
Ne? Und habe mich dann wirklich gezwungen, mal zwischendurch, also innezuhalten, um mir mal andere Challenges als meinen Job zu suchen.
Genau.
So. Und das ist cool. Und das ist bei mir halt im Bereich Sport oder im Bereich Musik oder so. Ne? Und das erweitert den Blick und das hat wiederum total so Frischzellenkurmäßig Effekte auf all das, was ich beruflich mache. Ne? Weil mein Geschäft ist Energie.
Ja.
Ne? Dein Geschäft ist ja auch, sag ich mal, Energie, weil ne, du musst ja im Endeffekt auch viele überzeugen, die müssen mit dir mitschwingen, die müssen dir auch vertrauen. Das ist natürlich, also das ist ja ein riesiges Vertrauensgeschäft einfach. Ne? Also, und vor allem, ich finde auch viele Bestatter, ich weiß nicht, wie das in der Großstadt ist, aber zumindest, wenn ich so an meine Kleinstadt denke, wo ich aufgewachsen bin, der kennt halt alle. Ne? Also das
ist
alle. Ne? Also Adressen alle im Kopf. Das ist vollkommen verrückt, ne? Also schon bewundernswert.
Sehr bewundernswert, ja.
Und okay, also ich möchte jetzt einmal nochmal mit dir über dieses Thema Enttabuisieren von Trauer sprechen. Was würdest du dir da für die Zukunft wünschen, also auch für die Branche? Und wie willst du da auch weiter Gas geben?
Was mir unglaublich wichtig ist, ist, dass das Thema mehr in die Gesellschaft rückt, dass die Gesellschaft keine Angst mehr hat oder viel weniger Angst zumindest hat, zum einen darüber zu sprechen, aber auch mit Trauernden umzugehen. Weil man muss ja wirklich sagen, wenn man mal selber überlegt, vielleicht die jungen Zuhörer, die hatten den Fall vielleicht noch nicht, dass da jemand gestorben ist im nahen stehenden Umfeld oder bei Freunden. Die Älteren werden wahrscheinlich schon jemanden kennen, wo jemand verstorben ist oder das selber erlebt haben. Und oft geht unser Umfeld damit gar nicht so gut um. Viele sagen gar nichts dazu, fragen nicht mehr nach ein paar Monaten, wie es einem geht. Wir hatten auch den Fall, dass meine Mama auf einmal auf dem Dorf nicht mehr von Nachbarn gegrüßt wurde. Mhm. Und das sind diese Fälle, wo ich mir einfach denke, dass dahinter steckt ja schlussendlich nur Angst. Angst, damit umzugehen.
Ja.
Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich neue Menschen kennenlerne, erzähle das, was ich mache, dann kommt eben ganz oft dieses entweder kommt erst dieses, das ist jetzt aber schwierig, darüber zu reden. Oder das Gespräch wird sofort gewechselt und beendet, weil wirklich die Menschen nicht darüber reden können. Oder es weckt so eine Neugier, sowas habe ich auch schon mal erlebt. Und dann wird plötzlich ganz offen darüber gesprochen.
Mhm.
Aber diese Menschen abzuholen, die Angst vor dem Thema haben, auch wenn es nicht sexy und cool ist, das fände ich total schön. Und ich merke, dass sich in der Branche sehr viel entwickelt. Das Thema rückt mehr in die Presse, es kommt mehr auf Social Media, es wird bekannter, Menschen fangen an, darüber zu sprechen. Und das finde ich eine unglaublich schöne Entwicklung in den letzten Jahren. Und das ist ja nicht nur mit Trauer so, das ist mit Depressionen, Angststörungen, sämtlichen psychischen Erkrankungen so. Das finde ich eine sehr gute Entwicklung, die unsere Gesellschaft da nimmt, dass dieses Thema auch Psychotherapie, sich Hilfe suchen im Allgemeinen offener gehandhabt wird.
Ja.
Und das ist etwas, was ich mir auf der einen Seite sehr wünschen würde für die Trauerbubble und alle Angehörigen. Und auf der anderen Seite würde ich mir bei der Bestattungsbranche auch wünschen, was aber auch definitiv schon passiert, ist, dass sie offener werden gegenüber für neue Ideen und noch mehr an die Angehörigen denken. Weil ich muss sagen, alle unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben wirklich die Angehörigen, das sind die höchste Priorität für diese Bestattungshäuser. Das sind ganz tolle Bestattungshäuser, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt aber auch Bestattungshäuser in der Branche, denen ist das Wohl der Angehörigen nicht die erste Priorität. Oder sie sagen halt einfach, hier hört unser Job auf. Basta. So mit der Rechnungsstellung sind wir raus. Und die Zeit danach ist aber etwas, wo die Angehörigen an die Hand noch weiter genommen werden sollten und brauchen. Auch wenn man total abgeklärt beim Bestattungshaus sitzt, heißt es nicht, dass die Trauer ein paar Monate später einen nicht übermannt und man auf einmal alleine da sitzt. Und die Bestattungshäuser selber, ich kann verstehen, dass die sagen, wir können das kapazitär gar nicht stemmen. Aber gleichzeitig gibt es ja Lösungen, die man mitgeben kann und Unterstützungsleistungen, die man weitergeben kann. Und das wäre etwas, wo ich mir einfach wünsche, auch unabhängig von uns, dass diese Zeit der Begleitung nicht endet mit der Rechnungsstellung.
Ja, total. Toll. Ein super Motiv, würde ich sagen. Und vor allem, wenn ich jetzt mal so zurückdenke an meine Zeit damals, wo ich 28 war. Ich glaube, es war auch einfach viel Verunsicherung, ne? Auch auf Freundesseite oder Familienseite. Ne? Was darf ich jetzt? Darf ich in eine Karte schicken? Darf ich überhaupt eine WhatsApp schreiben? Darf ich sie überhaupt mal anrufen? Ist das vielleicht zu aufdringlich? Nein, sie muss ja trauern. Und ich habe damals auch immer gesagt, bitte meldet euch. Ich kann ja immer noch sagen oder nicht drangehen, aber meldet euch halt. Ne?
Genau.
Und insofern ist das natürlich super wertvoll, wenn auch die Angehörigen der Angehörigen sozusagen, ne, wenn die auch mit an die Hand genommen werden. Ne? Also wenn man einfach weiß, ich bin Freundin von und wie kann ich reagieren? Ne? Also das, ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht geguckt, ich habe mich noch gar nicht bei euch registriert. Werde ich aber bei nächster Gelegenheit nachholen. Aber da auch Hilfe zu kriegen. Ne? Wie verhalte ich mich eigentlich als Freundin richtig? Ne? Also und das ist ja ein Thema, da kommen wir halt nicht drum herum. Ja. Und ich finde das so schade, weil das ist eigentlich auch eine Zeit, wo Freundschaften noch enger werden können. Ne? Also und noch einfach auch mit der Familie einfach noch ein engeres Bonding stattfinden kann, weil einfach dieses Erlebnis so prägend ist, ne? Und so warm auch, wenn man es richtig macht. Ne? Ja, gibt es überhaupt richtig oder falsch? Keine Ahnung, ne? Es ist auch immer so eine individuelle Sache. Ne?
Ich glaube, es ist sehr individuell und solange man da ist und einfach zeigt, dass man da ist und man muss gar nicht immer die richtigen Worte finden. Mhm. Viele denken, sie müssten ganz viel sagen, das ist nicht so. Sondern einfach sagen, hey, ich bin da und du darfst mir alles sagen. Und einfach mal darüber sprechen, auch über die verstorbene Person sprechen und das einfach mal aushalten, zuzuhören, ohne direkt Ratschläge zu geben. Das ist etwas, das hilft.
Ja.
Und das muss nicht viel sein. Und ich kann auch absolut verstehen, dass man davor Angst hat. Aber die brauchst gar nicht.
Ja, absolut, absolut. Was würdest du denn jetzt als Gründerin anderen Gründenden raten? Also wenn die jetzt eine Idee haben, weil weißt du, ich würde das gerne auch nochmal so mit einem Love Storm für all die Stars, mit denen ich jetzt auch so zusammengearbeitet habe und die alle, die noch kommen und auch sowieso alle anderen. Was würdest du mitnehmen? Weiß nicht, aus welchem größten Fehler hast du gelernt oder was ist dir selber ganz, ganz wichtig? Was würdest du denn raten?
Ja, also.
Also, jetzt wird das
wo fangen wir an?
Mentale Buch ausgepackt. Kapitel 1.
Wenn man jetzt ganz zu Beginn steht, dann würde ich sagen, rausgehen mit der Idee. Viele haben am Anfang Angst und denken, naja, wenn ich doch jetzt hier so eine tolle Idee habe, dann klaut die mir nachher jemand. Das war so eine Angst, die ich selber auch bei mir bemerkt habe und die ich von ganz vielen jungen Gründern höre. Und da sage ich, ignorieren, rausgehen damit, Feedback einholen, Menschen aus der Branche sprechen. Weil man muss realistisch sagen, diese Idee, die man hat, wird realistisch schon jemand anders gehabt haben, sehr wahrscheinlich. Und es gehört so viel dazu, dass eine Idee in die Wirklichkeit umgesetzt wird. Das muss jemand erstmal schaffen. Und wenn man selber schafft, ist das schon gut. Und das heißt, rausgehen und direkt mit potenziellen Kunden sprechen, mit Menschen aus der Startup-Branche sprechen und eben auch mit generell aus der Branche Stakeholdern sprechen, die wichtig sind. Und da wirklich mutig sein. Einfach mal auf LinkedIn anschreiben. Einfach mal rausgehen. Ich habe hier eine Idee. Ich hättest du mal Zeit, eine halbe Stunde für einen Kaffee, bringt eine nette Schokolade mit als Dankeschön.
Ja.
Und raus, wirklich rausgehen, keine Angst davor haben, sich zu verstecken. Und das nächste sind Gründungszentren. Gründungszentren gibt es eigentlich in jeder Stadt, würde ich behaupten, und oft an die Unis angegliedert. Und das ist wirklich was, wo man sehr viel Infrastruktur erhält und Hilfestellung, sei es was Stipendien anbelangt, was Büroräumlichkeiten, Werkstätten, wenn man die bräuchte, anbelangt. Und wir haben so viel sowohl in Aachen von dem Innovationszentrum, vom DigiHub und Co. profitiert, als hier auch vom Gateway. Das ist ein unglaublich toller Anschubzentren, die einem wirklich einen guten Push zu Beginn geben. Und da eben auch Finanzierungsmöglichkeiten abzudecken.
Ja.
Und das Nächste ist wirklich, das haben am Anfang immer alle Investoren zu uns gesagt, ist Team, Team, Team. Mhm. So, sie investieren am Anfang nicht in die Idee, also auch, aber auch primär ins Team. Und ich konnte das ganz lange nicht nachvollziehen. Und mittlerweile weiß ich, was es heißt, weil ich habe sehr viele Startups gesehen, die mit uns gestartet sind, die es irgendwann nicht mehr gab. Und oft lag es, es waren teilweise richtig gute Ideen, aber oft lag es am Team, dass sich Teammitglieder einfach eine andere Agenda doch im Leben hatten, nicht denselben Drive hatten, das wirklich durchzuziehen oder sich zerstritten haben. Ja. Und da gehört so viel dazu, dass ein Team gut funktioniert und das über, man spricht ja hier jetzt auch nicht von einem Jährchen, wo man das mal macht oder ein paar Monate, sondern wir sprechen hier über Jahre in einer sehr intensiven Zeit. Und das ist wirklich was, man sollte sich seine Mitgründer sehr gut auswählen, sehr gut anschauen und auch mal als Team, bevor man jetzt überhaupt eine Gründung festmacht, einfach mal Stresssituationen provozieren und zum Beispiel mit einem Gründungswettbewerb, wo man einen Businessplan schreiben muss, einfach mal eine Stresssituation provozieren und die gemeinsam zu durchleben und zu gucken, zieht man auch dann noch an einem Strang und kommt man gut klar.
Super gut, ja.
Und das sind so die, ich sag mal, das würde ich ganz zu Beginn, wenn ich jetzt starten würde, würde ich das mitgeben, plus noch einen Bonustipp, den wir nämlich ehrlicherweise nicht gut gemacht haben. Man spricht in der Startup-Welt immer so vom Lean-Startup-Konzept, also ganz kleiner MVP. Und wir haben damals viel zu sehr im Produkt gedacht. Also wir dachten, wir können doch jetzt nicht rausgehen mit einer Idee, die halb fertig ist. So, das ist doch erstens unangenehm. Und zweitens, wir können den trauern, die sind eh schon in so einer schwierigen Situation, können wir doch jetzt hier nicht so was Halbfertiges geben. So, das geht nicht. Wir haben das viel zu komplex und kompliziert gedacht. Für uns wäre der MVP, wenn die Leute mal in unsere Lösung schauen, wie wir Greevy haben, wäre unser MVP das Trauertagebuch gewesen, was wir in der App hätten. Das wäre super schnell programmiert gewesen, hätte richtig viel Impact gehabt und wäre echt ein super tolles, leanes Produkt gewesen, was wir erstmal hätten raushauen können. Stattdessen sind wir hingegangen, haben sehr viel Zeit in Programmierung und Co. gesteckt, viel zu lange dafür gebraucht, viel zu viel Zeit verloren. Und das war etwas, wir haben das viel zu komplex gedacht. Retrospektiv weiß ich, was unser MVP wäre. In dem Moment haben wir es einfach nicht gesehen. Aber da wirklich nochmal hinzugehen, zu schauen, was ist etwas, was wir in kürzester Zeit, also wirklich binnen von ein paar Wochen, minimal in einem Quartal erstellen können vielleicht. Und dann schon an Kunden direkt ranzutreten.
Ja.
Weil oft viele Startups neigen dazu, viel zu spät an die Kunden ranzutreten. Aber fairerweise, wenn man kein Geld verdient, dann gibt es das Unternehmen auch nicht. Und das heißt, das ist ein harter wirtschaftlicher Fakt, der einfach der Realität entspricht. So, jeder muss Geld verdienen damit. Und je früher man anfängt, das Feedback direkt von Kunden einzuholen, ist deutlich besser, als es erst zu einem späteren Zeitpunkt zu machen, wenn man schon ganz viel entwickelt hat.
Ja.
Und das ist wirklich, was man sehr hart leben sollte und sich immer wieder danach justieren sollte, würde ich zumindest machen, wenn ich jetzt nochmal was gründen würde.
Würdest du noch mal was gründen?
Ja, voll. Gerade habe ich keine Zeit.
Okay. Aber hast du eine Branche, die du erobern willst noch? Weißt du schon?
Oder nee,
hast
das du noch weiß gar keine ich noch Gedanken nicht. Okay. Ich muss sagen, ich war schon immer gründungsinteressiert, aber Greevy war die erste Idee, die wirklich lange in meinem Kopf geblieben ist und wo die mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich glaube, das war wichtig, gerade auch für die Erstgründung, weil die Erstgründung, würde ich behaupten, ist die härteste, weil man so viele Fehler macht und extra Runden dreht und einfach noch länger braucht, um Sachen zu lernen. Und dementsprechend war das jetzt ein guter Start und Drive, aber wenn sich was ergibt und die Zeit da ist, dann würde ich auf jeden Fall nochmal gründen.
Da sind wir mal gespannt, was noch so kommt, ne? Ja, ja, gucken wir mal. Also, bevor wir zur Schlussfrage kommen, ich könnte ja ewig noch mit dir weiter, ist ja wirklich so spannend, aber wir kommen jetzt zum Feuerwerk und da kannst du einfach nur ganz schnell und ehrlich antworten. Ja, keine Angst, ist alles human. Berge oder Meer?
Oh, schwierig, schnell antworten. Beides. Das kann ich nicht entscheiden. Kitesurfen und Snowboarden, das schlägt in meiner
Brust.
Es geht nicht.
Okay. Halt, ist ja auch Wasserelement.
Richtig.
Ne? Schnee so ein bisschen. Ne? Okay, lassen wir beides durchgehen. Bist du eine Frühaufsteherin oder eine Nachteule?
Frühaufsteher.
Bist du eher Gründerin oder Forscherin?
Gründerin.
Mhm. Hast aber auch ein bisschen nachgedacht.
Ja, da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, weil auch die Forschung hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber ich mag das Schnelle und da kommt dieses Drive-Element kommt in der Gründung schneller mehr raus.
Laut oder leise?
Laut.
Mhm. Bist du eher rational oder emotional?
Emotional.
Mhm. Groß machen oder kleinreden?
Groß machen.
Mhm. Früher hattest du vielleicht Kleinreden gesagt?
Früher hatte ich, glaube ich, eher Kleinreden gesagt. Und ich sehe das auch bei, tatsächlich, wenn wir Bewerbungsgespräche führen, dass Frauen eher zum Kleinreden neigen. Und die Männer sind oft mit der Tür ins Haus. Mhm. Das fällt mir ganz stark auf. Und seitdem versuche ich das meinen Mitarbeiterinnen mehr mitzugeben, sich groß zu machen und gleichzeitig das selber auch mehr zu leben.
Alle Frauen, die zuhören, merkt euch das.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Wirklich.
Ganz wichtig. Netzwerken oder Rückzug?
Netzwerken.
Ja. Dr. Nele oder einfach nur Nele?
Einfach nur Nele, aber ich finde Dr. Nele auch ziemlich cool.
Ist dein Spitzname, ne?
Ja, ist mein Spitzname.
Das hast du mir verraten. Ja. Dr. Nele.
Meine Freunde nennen mich so.
Plan oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Tabu brechen oder Harmonie wahren?
Tabu brechen.
Hast du einen Lieblingsort?
Nee.
So einen, wo du...
Nee? Nee.
Schön.
Habe ich nicht.
Also
ich mag
alles.
Viele Orte. Aber
alles ist dein Lieblingsort.
Ja, ich erkunde gerne Neues. Ich gehe selten, also gehe wenig zu einem Ort zweimal.
Okay. Hast du ein Lieblingsessen?
Alles Asiatische tatsächlich. Am liebsten vietnamesische Küche.
Köstlich.
Liebe ich. Und ich liebe auch Vietnam als Land. Toll.
Ja, wir sind ja hier in Ehrenfeld und es gibt unglaublich viele
Vietnamesen
hier.
Und ich habe ja in Aachen studiert. Da gibt es auch ganz tolle asiatische Restaurants.
Toll. Hast du einen Lieblingsdrink, auf den du dich gerne einladen lässt?
Tatsächlich Gin Tonic, weil mein Papa und meine Brüder, wir haben immer zusammen Gin Tonic getrunken. Das war der Lieblingsdrink von meinem Papa. Und ich mochte das immer gern, aber seit seinem Tod ist das für mich die Erinnerung schlechthin.
Ach, wie schön. Ach, schön. Dann denkst du dran.
Ja, gibt es auch immer Weihnachten und Co. Ja. Immer, wenn wir als Familie zusammenkommen, gibt es auf jeden Fall Gin Tonic.
G&T. Schön. Kommen wir zur Schlussfrage. Jetzt bist du ja, sag ich mal, aufgewärmt, ne, für die Schlussfrage, die da heißt, warum braucht denn unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
Ich denke, wenn wir mehr Mut zur Persönlichkeit hätten, dann würden sich mehr Menschen trauen, zum einen Innovation zu schaffen, aber auch mehr für sich selber einzugestehen. Und ich würde mir erhoffen, dass wenn Menschen mehr für sich einstehen, dass es ihnen besser geht. Und sie sich nicht mehr so doll hinterfragen. Und gerade, ich erlebe das bei so vielen Freunden von mir, die eben dann doch sich sehr stark hinterfragen. Und sei es mit beruflichen Entscheidungen, aber auch privaten Entscheidungen. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen nach einem Tag nach Hause kommen und sich reflektieren. Das ist wichtig. Aber nicht hinterfragen, oh Gott, habe ich das jetzt hier alles richtig gemacht? War ich zu laut? Habe ich zu viel geredet? Habe ich Leute genervt? Oder irgendwie sich so Fragen stellen, sondern einfach sagen, hey, das war genauso richtig, wie ich das heute gemacht habe, weil ich habe nach mir gehandelt. Und trotzdem in einer reflektierten Art und Weise.
That's Mut zur Persönlichkeit.
Das Mut zur Persönlichkeit.
Dr. Nele, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe es genossen mit dir hier in den High-Studios.
Ich auch.
Und ich hoffe, ihr habt auch ganz, ganz viel mitnehmen können. Ganz viele Impulse. Ihr könnt unter mutzurpersönlichkeit.de bekommt ihr alle Links zum Podcast. Ich werde es natürlich auch verlinken. Es gibt auch diese Folge, diejenige, die es nicht weiß, als Video auf YouTube. Deswegen einfach mal Nele und Shirin googeln oder halt Mut zur Persönlichkeit und Nele, dann werdet ihr das finden. Guckt da sehr gerne rein und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns volle Punktzahl, Likes und Herzen gibt, damit auch ganz, ganz viele sich auch in Zukunft anstecken lassen von Mut zur Persönlichkeit. Und an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein ganz, ganz großes Herz für Philipp, für diese wunderbare Location hier in den High Studios in Ehrenfeld, meine Homebase. Und ganz, ganz toll, dass es dich gibt und diese Institution hier, wo man ganz, ganz viel machen kann rund um Podcast, Videos und Co. Ja, bleibt noch was zu sagen. Ich würde sagen, bleibt mutig.
Bleibt mutig, aber wirklich. Hört auf Shirin.
Eure Shirin und?
Nele.
Dr. Nele.
Ciao.
Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.